Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag und wir sprechen gleich über eine Frau, die mit diesem Film ihren Durchbruch feierte.
Berlin, eine Stadt, in der sie völlig fremd war, schien ihr der rechte Ort, ungestört ihrer Passion zu leben. Ihre Passion war zu trinken. Leben, um zu trinken. Trinken, leben. Das Leben einer Trinkerin.
Tabea Blumenschein in Bildnis einer Trinkerin von 1979. Sie war Mitglied der Künstlergruppe Die tödliche Doris. Man traf die Künstlerin in den Punkläden Kreuzbergs, genauso wie auf Vernissagen oder Modemessen. Jetzt ist Tabea Blumenschein mit nur 67 Jahren gestorben. Sie hören gleich mehr über das ungewöhnliche Leben dieser ungewöhnlichen Frau. Ulrike Oettingers Film Bildnis einer Trinkerin machte sie 1979 zum Star der Westberliner Szene. Tabea Blumenschein war femme fatale, Punk-Ikone, Malerin, Schauspielerin und Modeschöpferin in einer Person. Jetzt ist sie mit nur 67 Jahren gestorben. Philipp Meinert, Journalist und Autor unter anderem des Buches Homo Punk History, ist dazu am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Meinert.
Schönen guten Tag.
Dieser Film Bildnis einer Trinkerin, den habe ich gerade genannt, aber woraus speiste sich eigentlich der legendäre Ruhm Tabea Blumenscheins sonst noch?
Ja, also Tabea Blumenschein, der Film Bildnis einer Trinkerin war sicherlich sozusagen ihr Einstieg, mit dem sie ein bisschen populärer wurde, aber sie war einfach in den 80er Jahren wahnsinnig präsent in dieser Westberliner Avantgarde-Punk-Szene. Also sie war fast jeden Abend irgendwo in einem Laden unterwegs, ob es jetzt das Risiko, der Dschungel oder auch das SO36 war. Sie hat natürlich, war sie auch als Künstlerin bei der tödlichen Doris aktiv und hat zum Beispiel Zeichnungen gemacht, Modezeichnungen hat sie gemacht und sie hat einen Film gedreht namens Zagabata. Also sie war einfach da und war es auch tatsächlich bis zum Schluss.
Genau, und sie war eben nicht nur da, sondern sie war aktives Mitglied dieser Szene. Also sie war im Grunde Multikünstlerin, oder?
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Also sie hat eigentlich in fast allen Bereichen Musik, Zeichnen, Film, eine Multimedia-Künstlerin eigentlich, würde man heute vielleicht sagen.
Ja, 1985, da ließ sie sich zusammen mit einer anderen Frau für den Titel des Sterns ablichten zu einer Geschichte über Frauen, die Frauen lieben. Sie beschreiben Tabea Blumenschein in einem Nachruf als direkte Vorläuferin der wütenden feministischen Riot Girls. Inwiefern war sie auch in Sachen Feminismus wirklich eine Pionierin?
Ja, also wenn man vielleicht mal so schaut, wenn man sagen würde, dass Vorläufer von das, was später Punk war, Personen wie Iggy Pop, Lou Reed oder auch Patti Smith waren, war Tabea Blumenschein auf jeden Fall ein Vorläufer dieser Riot-Girl-Bewegung. Also sie war sehr sexpositiv, was damals auch noch nicht unbedingt so verbreitet war. Sie hat sehr, sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt, was in Teilen der feministischen Szene damals zumindest noch eine gewisse Ablehnung erfahren hat und durch Riot-Girl eigentlich erst ein bisschen populärer wurde. Und ja, sie war einfach immer eine wahnsinnig selbstbestimmte Frau, die dann später auch noch mit der tödlichen Doris ja noch letztes Jahr gemeinsam eine Platte rausgebracht hat, Reenactment 1, wo sie selber Zeichnungen von Dildos beigesteuert hat, 31 Stück, was auch nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit erregt hatte. Also sie hat vieles von dem, auch von was Riot Girl dann später ausgemacht hatte, vorweggenommen, auch nicht zu vergessen, dass sie in ihren Modezeichnungen, die hat sie halt nicht für Frauen oder Männer gemacht, die dem normativen Schönheitsideal entsprachen, sondern eher für Leute mit Handicap, für Leute mit Übergewicht, also mit etwas mehr Gewicht, und hat damit auch so eine gewisse Body Positivity vorweggenommen, die dann später auch durchaus im Feminismus diskutiert wurde.
Herr Meinert, so reich und so schillernd dieses Leben offenbar war, so unbegabt war Tabea Blumenschein, wenn es um Status und Selbstvermarktung ging. Also ich fand sehr interessant, ihr langjähriger Freund und Weggefährte Wolfgang Müller von der tödlichen Doris, der hat erzählt, sie habe irgendwann sogar mal ihre gesamten Martin Kippenberger Ölbilder in den Müll gestopft, einfach nur um Platz zu schaffen. War ihr Materielles wirklich so egal?
Sagen wir es mal so, ich glaube, eine gewisse Grundversorgung wollte sie da schon haben, aber alles darüber hinaus hat sie eigentlich nicht wirklich interessiert. Also man musste sie, glaube ich, eher dazu drängen, dass sie halt nicht alles verschenkt oder sie wegschmeißt wie die Kippenberger Zeichnung. Tatsächlich hat sie sich da nie viel draus gemacht. Also sie hatte eine Fünf-Zimmer-Wohnung in Schöneberg bewohnt, ist dann kurzzeitig in einem Obdachlosenheim untergekommen und hatte dann lange Jahre erst in Adlershof und dann zuletzt in Marzahn gelebt, dort im Plattenbau, was einige so ein bisschen als Abstieg oder so gedeutet haben. Das war aber, also wer das so gesehen hat, der hat wahrscheinlich eigene Ängste drauf projiziert, aber so hat Tabea Blumenschein nicht funktioniert. Die wollte halt irgendwie ein Dach über dem Kopf und wollte noch ein bisschen zeichnen in ihrer Freizeit und etc. pp. Also die große Bühne hat sie eigentlich irgendwann nicht mehr gesucht.
Was denken Sie, was wird von Tabea Blumenschein in Erinnerung bleiben?
Ich glaube, dass man sie vielleicht als das oder eines der allerersten Riot Girls in Erinnerung behalten sollte, auch wenn es den Begriff zur damaligen Zeit noch nicht gab. Also ihr feministischer Input sollte auf jeden Fall noch weiter erforscht werden, meiner Meinung nach.
Die Berliner Künstlerin, Schauspielerin und Westberliner Szene-Ikone Tabea Blumenschein ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Wir haben uns mit dem Journalisten und Buchautor Philipp Meinert an sie erinnert. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Morgen startet in den deutschen Kinos der Film Die Farbe aus dem All. Das ist eine Adaption der Kurzgeschichte des von vielen kultisch verehrten Autors H.P. Lovecraft. Sein Name, der steht für außergewöhnliche Science-Fiction und für Horror-Stories. Und wenn dann noch ein Schauspieler der Extreme wie Nicolas Cage die Hauptrolle spielt, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Oder vielleicht doch. Genre-Kinokenner Patrick Lohmeier hat sich den Film für uns angesehen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Lovecraft und Cage, das sind ja schon mal zwei klingende Namen. Jetzt verspricht der Kinotrailer dann sogar noch ein Highlight, nämlich die Rückkehr der vermeintlichen Regielegende Richard Stanley. Was hat es damit auf sich?
Ja, Richard Stanley, das ist ein unter Genre-Kinokennern, glaube ich, ein relativ bekannter Name. Das ist hier sein erster großer Spielfilm nach 25 Jahren. Und er hatte eben relativ früh in seiner Karriere große Erfolge mit Hardware und Dust Devil, also Science-Fiction-Horrorfilmen, die jetzt einfach Fans geliebt haben. Und hat dann eben ein großes Studioprojekt 1996 an die Hand bekommen, Die Insel des Dr. Moreau mit Marlon Brando und Val Kilmer in den Hauptrollen. Und das war einfach eine Megaproduktion, 40 Millionen Dollar Budget.
Wow.
Das wurden dann ganz schnell 70 Millionen Dollar, weil die Produktion komplett aus dem Ruder lief. Es gab Unwetter am australischen Drehort, das Budget explodierte mehr und mehr. Die Stars verweigerten die Zusammenarbeit mit ihm und mitten im Dreh wurde ihm dann der Regieauftrag entzogen.
Mhm.
Und es ist so eine spektakuläre Geschichte, dass die sogar 2014 als Dokumentarfilm verarbeitet wurde. Und da gibt Richard Stanley auch diverse Statements von sich. Und da klingt es tatsächlich so, als hätte er mittlerweile seinen Frieden mit dem Erlebten geschlossen.
In Hollywood haben damals alle so getan, als gäbe es mich nicht mehr. Nachdem er mir das Projekt weggenommen hatte, hat mein Agent mich nicht mehr zurückgerufen. Marlon Brando hat mir mal gesagt, alle im Filmgeschäft seien mies. Und er hat mir geraten, den Menschen dort aus dem Weg zu gehen und etwas Besseres aus meinem Leben zu machen.
Das ist eine sehr wüste Geschichte. Also Marlon Brando persönlich hat ihm geraten, sich aus dem Filmgeschäft zurückzuziehen.
Ja, so war es wohl. Berichtet er zumindest. Er hat es zumindest beherzigt und dann eben auch im Anschluss den Großteil seines privaten und künstlerischen Lebens in den französischen Pyrenäen verlebt. Seitdem, also seit 95, 96 und arbeitet dort immer wieder an Dokumentationen und Kunstprojekten, vor allem auch fürs Web. Und ja, mit dem damals als wirklich schwierig verschrienen Brando, der war immer schon eine komplizierte Persönlichkeit, kam er eben über die gemeinsame Liebe zum Autor H.G. Wells, der eben die Vorlage für diesen Insel des Dr. Moreau-Stoff geschrieben hatte, zusammen. Und vielleicht hat ihn das auch gestählt, möchte ich mal sagen, für die spätere Zusammenarbeit jetzt mit Nicolas Cage.
Ja, sehr gut möglich. Wie lässt sich denn dieses neue Werk an? Also die Farbe aus dem All. Lassen Sie uns erstmal klären, worum geht's da überhaupt?
Ja, Nicolas Cage spielt einen Familienvater, der mit seiner Familie nach der Krebserkrankung seiner Frau aufs Land zieht. Und die Eltern und die drei Kinder haben vor allem mit sich selbst erstmal zu kämpfen. Und das alles wird eben noch komplizierter, als ein Meteorit im Vorgarten einschlägt und dafür sorgt, dass sich eine, ja, so eine Art ölige Substanz im Grundwasser ausbreitet und sich in Folge in pflanzlichen und ja auch menschlichen Organismen fortpflanzt, ausbreitet. Und ja, zwischen all dem erfahren wir dann auch noch so ein bisschen über die Alpaka-Zucht.
Yeah, I find mixing a little fennel into their feed increases the yield and improves the flavor. Would you like a taste?
Oh, no, lactose intolerant.
Also Feinheiten der Alpaka-Fütterung.
Man soll doch bitte ein bisschen Fenchel ins Futter mischen. Das verbessert den Geschmack und die Produktivität des Alpakas.
Ja, und, klar. Das ist herrlich skurril. Täusche ich mich oder lässt sich da auch schon noch in solchen vergleichsweise ruhigen Momenten so ein bisschen dieser typische Nicolas Cage-Wahnsinn erahnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einiges, etwas, was eben den Fans gefallen sollte und einigen eben auch sauer aufstoßen wird, dass es eben schon vorher sehr irre wird, vor allem dank Cage. Und, aber bis es so richtig zur Sache geht und der kosmische Horror um sich greift, vergeht wirklich erstmal einige Zeit. Hinten raus wird es dann richtig laut und dann kommt eben auch die laut Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft wirklich unbeschreibliche Farbe aus dem All dann zum Tragen. Entpuppt sich letztendlich über weite Strecken schlicht als sehr, sehr grelles Pink. Aber immerhin sieht das Ganze tricktechnisch sehr, sehr gut aus.
Und die breitet sich dann also über allem aus. Es
riecht, als ob etwas hier down here.
Sam?
I can see it moving.
What is it? What do you see?
Wow, also da geht es offenbar doch schwer zur Sache. Ist dieser Ausschnitt, würden Sie sagen, repräsentativ, was dann so, sagen wir, im zweiten Teil des Films passiert?
Das bringt, glaube ich, die Tonalität eher auf den Punkt und ist auch, glaube ich, das, was die Fans sich erhoffen, also Kinogänger, die die Farbe aus dem All sehen. Das ist tatsächlich in den besten Momenten ein richtig toller Film mit einigen wunderbaren Ausrastern von Cage. Man sollte auch unbedingt Jolie Richardson erwähnen, die hier seine Ehefrau wirklich darstellt in einer erbarmungslosen Darbietung. Und es gibt schön schleimig handgemachte Effekte neben all dem computergenerierten Zeug, auch wirklich in der besten, in der Tradition von American Werewolf oder das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter.
Also schön schleimig, haben wir schon mal festgestellt. Würden Sie sagen, auch darüber hinaus eine klare Empfehlung für Science-Fiction- und Horror-Fans?
Ja, mit kleineren Einschränkungen, aber ja. Also der Film kommt etwas langsam in Gang und er tut sich auch wirklich keinen Gefallen damit, dass er eben zahlreiche Nebenhandlungen zu Beginn aufgreift, die eben am Ende nur teils fruchten. Es gibt so eine angedeutete Liebesgeschichte zwischen der Tochter und einem Hydrologen, der wiederum ist verbandelt mit der Stadtverwaltung, die mit Industriellen zu tun haben, die einen Staudamm bauen wollen und die fühlen sich eben auch gestört durch diese ganze Farbe, die da rumfließt. Also das tut dem Film nicht gut. Aber also solange man sich eben frei macht von der Hoffnung oder Erwartung auf nonstop Nicolas Cage Wahnsinn und Horror, dann wird man wirklich nicht enttäuscht. Und die Farbe aus dem All ist zumindest wirklich ein guter Teaser für die kommenden Lovecraft-Verfilmungen, die ja auch Richard Stanley bereits angekündigt hat.
Sagt unsere Kompressorfachkraft für Horror und Science Fiction, Patrick Lohmeyer. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach Absage der Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus haben Bücherfans eine Solidaritätsaktion für kleinere Verlage ins Leben gerufen. Unter dem Hashtag Bücherhamstern tauschen sie auf Twitter Lesetipps aus. Kleinverlage machten einen erheblichen Umsatz auf der Leipziger Buchmesse, gab das Fantastik-Autoren-Netzwerk an. Einen großen Verlag störe es nicht, wenn ihm eine Lesung mit 50 verkauften Büchern entgehe. Bei Kleinverlagen komme es aber schnell zu größeren Einbußen. Der Träger des Leipziger Buchpreises für europäische Verständigung, Laszlo Földényi, bedauert die Absage der Buchmesse, obwohl er die Entscheidung versteht. Nun kann er seinen Preis nicht im Rahmen der Messe entgegennehmen. Jurymitglied Elisabeth Ruge sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Laszlo Földényi ist für uns in der Jury so ein wunderbarer Kandidat für diesen Preis gewesen, weil er jemand ist, der in diese aufgepeitschte Zeit hineinwirkt mit einer Ruhe, mit einer Gelassenheit, mit einer großen Nachdenklichkeit. Und da wäre also diese Stimme sehr wichtig gewesen. Ich bin mir sicher, dass die Leipziger sich dazu etwas einfallen lassen. Es wird da eine schöne Zeremonie geben, vielleicht in der etwas wärmeren Jahreszeit.
Die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Ob und wie der Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr verliehen wird, wollen die Veranstalter Ende der Woche mitteilen. Nach 13 Jahren geht die Rockband Genesis wieder auf Tournee. Sänger Phil Collins, Gitarrist Mike Rutherford und Keyboarder Tony Banks kündigten The Last Domino Tour an und bestätigten damit seit Monaten andauernde Spekulationen. Losgehen soll es mit 8 Konzerten in Großbritannien. Phil Collins will bei einigen Songs mitmachen, obwohl er nicht mehr richtig gesund ist. In der BBC sagte er:
I'm gonna be doing my best to
play some bits on the tour.
Ich werde mein Bestes tun, um ein paar Teile auf der Tour zu spielen. Wir denken da bereits sehr ernsthaft drüber nach, welche Songs das sein könnten.
What songs to play on.
Am Schlagzeug lässt sich Phil Collins auf der Tour durch seinen Sohn Nick vertreten. Aus Protest gegen die Veröffentlichung der Autobiografie seines Vaters Woody Allen hat der Journalist Ronan Farrow die Zusammenarbeit mit seinem Verlag Hachette aufgekündigt. Er sei enttäuscht, dass Hachette Allens Manuskript hinter seinem Rücken angenommen habe, während er selbst mit dem Verlag an einem Buch arbeitete, twitterte Farrow. In seinem Buch Catch and Kill gehe es gerade um mächtige Männer, die sich ihrer Verantwortung für sexuellen Missbrauch entzögen, schrieb Ronan Farrow weiter. Trotz solcher Vorwürfe gegen Woody Allen soll dessen Autobiografie im April erscheinen.
Apropos Neueröffnung, von London bis Istanbul schießen in der letzten Zeit merkwürdige Geschäfte aus dem Boden. Sie heißen Instagram-Studios, Selfie-Museum, Social-Media-Playground oder wie jetzt in Berlin schlicht Wow-Gallery. Mein Kollege Gerd Brendel tauchte ein in diese Erlebnisräume für Selfie-Enthusiasten, begleitet von zwei Freunden, einem Kunsthistoriker und einem Digital Native, der also mit digitaler Technik aufgewachsen ist. Seine Ausgangsfrage: Erleben die Fotoateliers der Vergangenheit eine Renaissance?
Es war einmal ein magischer Ort.
Guten Tag, ich möchte mich fotografieren lassen.
Bitte schön.
Ich möchte ein schönes Bild haben.
Genannt Fotoatelier. Wer auf sich hielt, ließ sich hier ablichten. Im Sonntagsstaat, in Uniform, mit Zylinder und Frack oder in Abendrobe, dokumentierten Bürger und Bürgerinnen auf griechische Säulen gestützt oder zumindest teuer aussehendem Mobiliar Status und Machtanspruch.
Also bitte jetzt recht freundlich. Sie müssen lachen.
Ich lache nicht. Ich will nicht lachen.
Das wollte niemand. Ernst blickten damals die Menschen in die Kamera, ihrer Bedeutung und Würde bewusst. Aber irgendwann war es vorbei mit der Aura.
Mach ein Foto davon, mach ein Foto davon.
Mit dem Fotoapparat für jedermann und jede Frau ersetzten Schnappschüsse und Urlaubsfotos die inszenierten Aufnahmen. Reale Palmen, Ruinen und Berggipfel, die gemalten Fantasielandschaften der Ateliers als Bildhintergründe.
Mach ein Foto davon, mach ein Foto davon, denn die Welt ist ja so fotogen.
Aber mittlerweile ist diese Welt nicht mehr fotogen genug.
Aber dadurch, dass die ganze Generation mit Handys aufgewachsen ist, denke ich, ist es jetzt so, dass man mehr sucht.
Behauptet Thorsten Künstler, der tatsächlich so heißt. Und mit Kollegen aus der Filmbranche, die Wow Gallery in Berlin eröffnet hat.
Man sucht nicht nur das Meer im Hintergrund, sondern man sucht halt auch spezielle Hintergründe, um sich selbst besser zu präsentieren, sich selbst zu inszenieren.
Und dieses Meer bietet Künstlers Wow Gallery. In einem Raum hängen Diskokugeln von der Decke, im nächsten Wattewölkchen, im übernächsten ein Lianenwald aus Bändern in Popfarben.
Let me take a selfie.
Weit weg von dem Mausgrau. Es sollte gerne orange, es sollte gerne pink, es sollte ein bisschen Neon sein, es soll viel Bling-Bling sein. Es ist ein Mini-Team-Erlebnis für Freunde, Freundinnen und Familie vor allem.
In seiner Farbwelt irgendwie gerade voller Bänder.
Amazing.
Mein Team besteht aus meinen Freunden. Dawal, Student aus Indien, der Selfies mit dem immer gleichen selbstgewissen Grinsen im Stundentakt postet, und Stefan, Kunsthistoriker und Grafikdesigner, ein gewissenhafter Interpret digitaler Bilderzeugnisse, besonders der Instagram-Accounts verflossener Liebschaften.
Man schlüpft hier anhand der Ästhetik irgendwie von dieser Aufmachung eher in so das Leben eines Popstars. Also das erinnert mich sehr stark an Studiosets. Und ich habe eher das Gefühl, irgendwie ein Sänger zu sein oder irgendwie in irgendwelche Sendungen eingeladen zu werden.
Oder gefangen zu sein in der Kinderbetreuung eines schwedischen Möbelhauses. Das sind die Bällebäder. Da will ich auch rein. Spätestens im Bassin mit den bunten Plastikbällen gebe auch ich dem Wunsch nach Selbstdarstellung hemmungslos nach.
Like, give me this full dreamy look.
Let me take a selfie.
Selbst die Weltgeschichte und Berliner Kiezleben werden hier zur Spaßbildlandschaft. Im nächsten Stockwerk erwartet uns eine Mauerattrappe vor Brandenburger Tor-Silhouette, hinter der...
Das soll vielleicht sein.
Genau, hinter der die gute alte sozialistische Sonne aus dem FDJ-Emblem aufgeht. Die hat selbst mein indischer Freund wiedererkannt. Der Clou ist ein Trampolin hinter dem nachgebauten antifaschistischen Schutzwall. Wir klicken uns gegenseitig beim Sprung über die Mauer ohne Uniform, wie beim berühmten Foto des springenden Volksarmisten über den Stacheldraht von 1961. Über der letzten Fotoecke der Gallery blinkt eine Neonschrift. We love Späti. Darunter ein Spielzeugkaufladen in Knallrosa. Im Fotostudio von heute werden weder Status noch bürgerliches Selbstbewusstsein inszeniert. Das damit verbundene sichere Gefühl, in der realen Welt eine Rolle zu spielen, scheint so verblasst zu sein wie alte Familienfotos. Dann lieber für 29 Euro Eintritt 2 Stunden lang wie Peter Pan im Kinderstar-Universum vor der Handykamera herumspringen. Wenn statt befriedigender Arbeit Konsumgüter ins Zentrum unserer Kultur rücken, schaffen wir eine Kultur ewiger Heranwachsender, schrieb die Philosophin Susan Nyman vor ein paar Jahren. Draußen erwartet uns ein ganz und gar nicht Selfie-tauglicher grauer Himmel und die triste Realität der 1-Euro-Ramschmärkte.
Gerd Brendel über die Wow Gallery, die Selfie-Wütige noch bis Mitte August am S-Bahnhof Greifswalder Straße in Berlin finden.
Fundstück.
Ein guter Künstler imitiert nicht, er stiehlt. Diese Erkenntnis wird meist Igor Strawinsky zugeschrieben, manchmal aber auch Picasso. Für Musikproduzierende eröffneten sich in den 80er Jahren mit der Einführung des Samplers vollkommen neue Möglichkeiten des Stehlens. Der kanadische Komponist John Oswald untersuchte das damit verbundene Thema Copyright 1989 künstlerisch auf der ausschließlich verschenkten CD Plunderphonic. Mit 24 Stücken von Elvis bis Beethoven untermauerte er seine These vom Copyright als Zaun, der die Kreativität begrenzt. Zum meistgesampelten Künstler aller Zeiten, James Brown, ist Oswald das hier eingefallen.
Puh, ein Fundstück von Paul Loon.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Vor langer Zeit war die Welt voller Wunder.
In Yomashrumpton leben Elfen und Zwerge, die Nachfahren von Wesen, die einst über Zauberkräfte verfügten. Aber irgendwann wurde die Magie vom technischen Fortschritt verdrängt. Elfen wie Ian und sein Bruder wissen gar nichts mehr von ihren verschütteten Fähigkeiten. Das ändert sich, als ihnen die Mutter ein Geschenk des verstorbenen Vaters überreicht.
Er sagte nur, dass ich euch das geben soll, wenn ihr beide über 16 seid.
Das ist ein Zauberstab!
Der Held des neuen Pixar-Animationsfilms Onward, keine halben Sachen, ist zu Beginn ein blasser Außenseiter. Doch nun erfährt Ian, dass er magische Kräfte geerbt hat und sich mit dem Zauberstab seinen größten Traum erfüllen kann. Für einen Tag den Vater herbeizaubern.
Das sind nur Beine, kein Oberkörper. Oh, was habe ich getan?
Der Vater erscheint nur halb. Um ihn ganz wieder zu beleben, müssen die Brüder einen Edelstein suchen. Monster-Uni-Regisseur Dan Scanlon erzählt ein Fantasy-Abenteuer, das reizvoll beginnt. Wenn man Einhörner in Mülleimern wühlen sieht, wirkt der Verlust der Magie wie ein tragischer Niedergang. Aber was sich zur Suche nach der verlorenen Utopie zu entwickeln scheint, wird zum fantasielosen Mix aus Indiana Jones und Adventure-Game-Logik. Am Ende wissen die Helden mit ihren Zauberkräften kaum mehr anzufangen, als im Alltag ein bisschen anzugeben. Wozu man Magie braucht, wenn ihr jeder Zauber und alle Utopie ausgetrieben ist, kann Onward nicht vermitteln. England Anfang des 19. Jahrhunderts. Im beschaulichen Highbury lebt die 21-jährige Titelheldin der britischen Jane Austen-Verfilmung Emma. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch Verstand und ist reich genug, um unabhängig zu sein.
Sie betont stets, dass sie niemals heiraten will.
Stellt resigniert Mr. Knightley fest. Er ist in Emma verliebt, aber findet es unmoralisch, dass sie alle um sich herum manipulieren und verkuppeln muss.
Emma.
Mr. Knightley.
Das ist ihr Werk. Sie ist die uneheliche Tochter von Gott weiß wem.
Autumn the Wild setzt ihr Spielfilmdebüt in pastellfarbener Kulisse, kunstvoll ausgefeilt und historisch akkurat in Szene, persifliert dabei aber lustvoll Konventionen und Umgangsformen dieser Epoche, bis hin zum Herumscheuchen der Diener. Mitunter slapstickhaft wie in der Boulevardkomödie spitzt der Film das Ritualhafte dieser Landadelswelt zu, nimmt damit aber die satirischen Anteile der Vorlage ernst. Emmas Kuppelei ist in dieser Welt ja nicht nur Zeitvertreib. Eine verpasste Ehe kann für Frauen existenzvernichtend sein.
Sie denken, ich sollte den Antrag ablehnen. Ich sehe es als allgemeine Regel, Harriet, dass wenn eine Frau zweifelt, ob sie einen Mann erhören soll oder nicht, sie ihn unbedingt abweisen sollte.
Anya Taylor-Joy spielt die dunkelhafte Emma herrlich bissig und Johnny Flynn ist als moralisch empfindsamer, aber gewitzter Knightley ein ungewohnt vitaler Counterpart. Am Schluss bekommt jeder die Partie, die er verdient, was nicht immer schmeichelhaft ist. Ein ironisches Happy End, das den Geist Jane Austens ganz gut trifft. Aber wenn man die Überforderung der Figuren erlebt, romantische und materielle Bedürfnisse in Einklang zu bringen, wirkt Emma auch ziemlich häutig.
Hallo!
Marc-Uwe ist perplex, vor der Tür steht ein Känguru. Aber er kommt gar nicht dazu, sich zu wundern, denn der dauerquasselnde Nachbar ist ruckzuck in der Wohnung.
Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Ich bin Künstler, ich arbeite nachts.
Anschaffender Künstler?
Frei, schaffend.
Das Känguru überrumpelt den schluffigen Kreuzberger Künstler und bald ist es bei ihm eingezogen.
So eigentlich ist das mein Wohnzimmer.
Nein, dein. Das sind auch bürgerliche Kategorien.
Dani Levys neue Komödie, die Känguru-Chroniken, basiert auf den gleichnamigen Erzählungen von Marc-Uwe Kling. Für die Verfilmung hat Levy eine Rahmenhandlung gebaut, die ironisch das Kreuzberger Alternativbiotop, Spekulanten und Rechtspopulisten wie den von Henry Hübchen gespielten Immobilien-Heidwigs aufs Korn nimmt.
Wissen Sie, warum ich in diesem linksgrün versüfften Kreuzberg baue?
Warum?
Weil ich es kann.
Levy bezeichnet seinen Film als politisches und subversives Unterhaltungskino, aber insgesamt zündet der Witz nicht. Das fängt schon mit dem Känguru an, das naturgetreu, aber schwerfällig animiert ist. Vielleicht wäre statt digitaler Perfektion mehr ironische Künstlichkeit spritziger gewesen. Und Dimitri Schad spielt Marc-Uwe zu träge, um als Gegenpart zum frechen Känguru zu funktionieren. Wenn der verschusselte Künstler beim Känguru Nachhilfe in Liebesdingen sucht, ist man wieder beim typischen deutschen Komödienthema der Familienzusammenführung. Um subversiv zu sein, fehlt der mehr albern als satirisch geratenen Komödie der Biss.
Sagt Christian Berndt.